Herzlich willkommen, moin moin, heute zu einer neuen Folge Bright New Future, wieder hier in der Küche.
Ja, endlich mal wieder, ne?
Ja, es ist schon lange her, ne? Bestimmt schon gefühlt 3 Wochen, aber eigentlich schon viel länger.
Und, ja, du bist auch mal wieder dabei.
Ja, ich bin wieder dabei. Ich habe alle gehört und alle geschnitten auch. Also beim Schneiden hört man und wann man dich rausschneidet und wann rein. Nein, ja, also wenn man den Anfang cuttet und das Ende, dann natürlich. Nee, heute bin ich wieder dabei. Und heute haben wir einen Gast, Hannes Fehr.
Moin.
Moin, Hannes, ein norddeutscher Mann. Und du bist, ja, wie soll man sagen, du bist Online-Marketer und du bist in der digitalen Welt unterwegs. Kann man das so sagen?
Das kann man wohl so sagen. Ja. Ich bin jetzt so seit 15 Jahren in dem Umfeld unterwegs, was ja ein sehr dynamisches ist und sich über die Jahre auch sehr, sehr viel geändert hat. Und ja, viel im Bereich Startup unterwegs gewesen, aber auch für große Unternehmen im Digitalbereich verantwortet. Und ja, einfach auch schon viel gesehen im Bereich, früher selber programmiert.
Du bist programmiert? Das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist 17 Jahre her, da kann man so mit Visual Basic und solchen Sachen, da kann man heute nicht mehr so viel Kubol mit anfangen. Ja, ja, aber es war wirklich in der Uni. Haben wir noch, wie hieß denn das, Turbo Pascal und so gelernt. Mhm. Und in der Prüfung durfte man dann nicht am Rechner, sondern man musste das auf Papier aufschreiben.
Das kriege ich auch noch.
Das war noch oldschool. Ja, genau. Und, nee, und heute bin ich halt, beschäftige mich zum einen damit, für große Firmen zu schauen, welche digitalen Geschäftsfelder sind für die interessant, und helfe denen dann auch Prototypen aufzubauen, zu gucken, ist das, was wir uns ausgedacht haben, auch überhaupt sinnvoll und steckt da Potenzial drin. Ich helfe Startups dabei, in den Markt zu kommen. Das heißt, die haben, sag ich mal, schon ein Produkt, was in sich funktioniert. Und überlegen jetzt, wie bringen sie es unter die Leute, wie kommunizieren sie das, wie erreichen sie Reichweite, wie setzen sie Online-Marketing-Strukturen auf. Genau, so, das ist so mein Thema und bin auch Coach und Mentor bei eigentlich allen großen Berliner Startup-Inkubatoren und Acceleratoren, so wie Google, Microsoft, Axel Springer etc.
Ah, okay, also du bist wirklich an der Basis aktiv.
Genau, macht mir auch große Freude. Also ich finde es immer schön, im Startup-Bereich mit Menschen zu arbeiten, die Begeisterung haben. Hm. Ja, also die nicht sagen, ja, für euch geh mal und dann mach ich mal und dann geh ich wieder nach Hause, sondern die für das brennen, was sie tun. Also Passion ist einfach was sehr Schönes.
Hm. Warum? Warum findest du das schön?
Ach, weil...
Ist das ein anderes Arbeiten? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also total. Ich meine, worum geht es am Ende im Leben? Ja, es geht ja viel um Glück zu erleben. Und Glück hängt viel mit Passion zusammen. Also wenn du die Dinge, die du tust, mit Begeisterung tust, wirst du in deinem Leben viel mehr Glück empfinden. Ja? Und wenn du Dinge im Team machst und alle haben Bock, was zu tun, und freuen sich am Ergebnis, dann entsteht da ein total tolles Gemeinschaftsgefühl. Während wenn du jetzt irgendwie mit einem großen Konzern zusammensitzt, wo alle nur ihre Position verteidigen und wollen, dass sich nichts ändert und alles torpedieren, was Neues oder ihrer Position schaden könnte oder was sie nicht versteht, was sie nicht verstehen, dann kommt da kein Spaß auf.
Sondern es ist eher so die Vermeidung von Negativen,
genau,
aber nicht das Erzeugen von Positiven.
Genau, also, und diese Freude, ich habe was gebaut, das da war ich, ja, das ist was ich ganz toll finde, da habe ich selber sehr viel Freude dran und ich helfe auch immer gerne anderen Leuten, diese Freude zu erleben, wenn ich merke, dass die auch so in dieselbe Richtung ticken.
Das Ding ist ja, das Wording Startup ist ja ein Buzzword sondergleich.
Absolut.
Ja? Also es wird ja praktisch durchgereicht oder wie die Sau durchs Dorf getrieben gerade.
Ja, ja.
Wie siehst du das? Also es wird ja alles immer mit Silicon Valley verglichen, mit Berlin. Einfach so eine Basisfrage. Sind wir in Hamburg? Tickt Hamburg so wie Silicon Valley? Tickt Hamburg wie Berlin? Also in Deutschland haben wir eigentlich, unser Motor ist ja der erfolgreiche Mittelstand weltweit.
Ja, also ich glaube, die Grenzen werden immer durchlässiger. Also ich glaube, es wird immer egaler, ob du jetzt in Hamburg oder in Berlin oder in San Francisco bist. Die Welt vernetzt sich immer mehr. Es gibt heute wesentlich mehr Leute, die aus Hamburg kommen und die Geld in Berlin kriegen oder Geld in San Francisco kriegen. Das gab es halt vor 5 oder 10 Jahren deutlich weniger. Ja. Insofern, ich glaube, diese Frage stellt sich gar nicht mehr so. Das andere ist, dass, du sagtest eben so, inflationär ist der Begriff Startup. Ne? Also ich glaube, für alles, was früher so unternehmerisches Handeln war, heißt heute Startup. Also früher war, oder erst war es so irgendwie, mein Startup ist irgendwie ein digitales Thema. Heute ist auch, wenn ich eine neue Getränkemarke mache, ein Startup. Und insofern sind wir da eigentlich wieder angekommen. Es ist einfach unternehmerische Tätigkeit. Und insofern alles, was ich eben erzählt habe mit der Begeisterung, kann man eigentlich relativieren auf unternehmerische Tätigkeit, also Aufbau von Dingen, die nicht mal unbedingt vielleicht sogar weitergehen als unternehmerisch, vielleicht nicht mal den Zweck haben, Gewinn zu erzielen, sondern einfach coole Sachen anzustellen. Ich meine, ihr macht den Podcast hier, das ist ja genau aus demselben Antrieb. Ja, ich meine, damit werdet ihr nicht macht ihr euch nicht die Taschen voll, sondern es ist einfach...
Okay. Denkst du?
Ja.
Wir kriegen jetzt 5.000 Euro im Monat.
Ich habe mich schon gewundert, warum die ganze Kohle in der Badewanne gemacht hat. Ja. Nein, aber das macht ihr ja aus Begeisterung, weil ihr Bock drauf habt, was auf die Beine zu stellen. Ne? Und das ist, glaube ich, der...
Auch um
der
Glück zu empfinden, genau. Durch die Gespräche.
Genau.
Also ich empfinde dann immer Glück.
Ja, ja, also wenn ich mit Olli spreche, jetzt ist das so und so. Ja. Man merkt ja die Glücksmomente auch besser, wenn man die Tiefen hat. So, das ist ja, der Kontrast ist ja immer wichtig.
Ich mag dich auch. Ja, okay, aber zurück zum Thema. Im Grunde ist es ja Startup so ein Teilbereich der Digitalisierung. Ne? Weil alle reden über Digitalisierung. Eigentlich genau das Gleiche. Ist ja praktisch die logische Folge der Industrialisierung, die das letzte Mal total für Furore gesorgt hat. Unsere Jobs und alle am Fließband. Und jetzt halt die Digitalisierung, alles am Handy und alles auf der Smartwatch. Es fallen ja noch andere Säulen damit runter. Innovation ist ja auch so ein relativ inflationärer Begriff. Ja. Dann haben wir die ganze Industrie 4.0-Geschichte. Alle, was irgendwas mit Industrie und Mittelstand heißt, jetzt Industrie 4.0.
Ja.
Und das zieht sich ja wie so ein roter Faden. Und am Ende hat man halt diesen ganzen Schirm, den wir halt Digitalisierung nennen, oder?
Ja.
Und Startup ist dann?
Startup ist einfach nur, ich kann jetzt alleine durch die Tools, die es da draußen gibt, alleine sehr viel hochziehen, ja? Und dadurch Innovation erreichen. Aber natürlich kann ich auch in großen Organisationen Innovation erreichen, auch durch neue Technologien, habe da auch einen ganz anderen Hebel. Ja? Also ich meine, die ganzen Geschichten, die man jetzt so beim Startup so sieht, wenn man das mal mit den normalen, mit der mittelständischen Industrie vergleicht vom Volumen her, ja, dann reden wir da über Peanuts. Also das, die richtige Revolution wird nicht in den Branchen passieren, die jetzt so viel Aufmerksamkeit, der neue Lieferdienst oder so. Ja. Das wird woanders passieren, weil die großen Werte liegen woanders. Und da das Thema Industrie 4.0 beispielsweise, da wird richtig viel passieren. Also ich beschäftige mich jetzt auch sehr viel mit dem B2B-Bereich gerade und beschäftige mich damit, Online-Marketing-Technologien, die im B2C-Bereich, also im Endkonsumentenbereich, gang und gäbe sind und da sehr erfolgreich sind, auf den B2B-Bereich zu übertragen, weil da ist wirklich noch Dunkeldeutschland. Ja?
Also ist das echt so?
Ja, total. Also einfach, zum Beispiel einfach dieses Thema Retargeting. Wenn du jetzt einmal bei Zalando bist, dann siehst du in den nächsten 2-3 Tage Zalando-Werbung oder die werden Produkte angeboten, weil die dich wieder erreichen können. Ja, wenn ich jetzt eine B2B-Firma bin, wo jeder Auftrag 10.000, 50.000, 100.000, 5 Millionen ist, ja, und ich habe auf meiner Website 200 Besucher im Monat, ja Gott, dann lasse ich die doch nicht wieder gehen. Das sind für mich doch hochwertvolle Kontakte, die ich am besten immer wieder mit Informationen, was weiß ich, neue Videos, Pressemitteilungen und so versorge. Macht aber keiner. Die Technologie ist jetzt nicht, das ist seit 4-5 Jahren da. Ja? Macht jeder Shop, aber ist im B2B-Bereich halt null angekommen.
Man müssen die ja auch nicht viel ausgeben, weil sie ja nur 200 Besucher im Monat haben.
Exakt, ja.
Also die kommen halt mit 50 Arbeit, Euro Megabyte.
Ja, also da ist das Mediabudget dann nicht so hoch. Du hast natürlich viel Arbeit, aber du musst natürlich trotzdem die ganzen Werbemittel, ja. Videos und so weiter, aber das lohnt sich. Und das finde ich gerade ein total spannendes Thema, weil man da einfach einen riesen Hebel hat. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt da es schaffst, Leute, die jetzt irgendwie ihre Facebook-B2B-Seite haben und da tolle Produktvideos über ihren neuen Kran machen und das erreicht 7 Leute. So, und wenn du da halt mal 1200 Leute, die alle im Logistikbereich Entscheider sind, erreichst, das ist für die ein ganzes...
Auf jeden Fall, ja. Also ist da wirklich... Und warum sind die so? Also warum...
Naja, es ist halt sehr technologielastig. Ja, also man muss sich schon mit den Technologien ausnehmen. Man muss nicht programmieren können, aber man muss schon sich damit beschäftigen. Wir hatten ja im Vorwege auch nochmal darüber gesprochen, dass das sind keine Sachen, die man an der Uni lernt. Ja, okay. Da setzt du dich hin und du probierst und dann ärgerst du dich, dass das nicht funktioniert und dann recherchierst du in Google und findest was dir hilft, probierst, es klappt nichts, du recherchierst nochmal und dann klappt es und du hast es verstanden und du kannst es anwenden. So funktioniert das.
Learning by doing halt, genau.
Genau, und diesen Einstieg da rein, den haben auch, glaube ich, einfach viele aus dem Bereich nicht gefunden, auch weil sie keinen Druck haben, es wird nicht von ihnen erwartet, alle in ihrem Umfeld verstehen das nicht. Ne? Also da ist, und
ich meine, Insel der Unwissenheit.
Ja, total. Und denen geht's ja gut. Also ich meine, die verdienen ja gutes Geld. Die haben
da kommt
ja
der 5 Millionen Auftrag, da kommt alle 3 Monate alles easy.
Genau. So. Ja, ja. Ne?
Es gibt ja gerade diese lustigen Trends, Bild und Co. und wie sie alle heißen, die sagen, hier schalt deinen Adblocker aus, damit du praktisch unseren Content konsumieren kannst.
Ja.
Was hältst du von der Geschichte? Weil das ist ja eigentlich was so... Sie haben ja irgendwo ein Problem, die haben Werbeflächen, die verkauft wurden an die Werbepartner, aber praktisch dann vom Rezipienten am Ende nicht mehr wahrgenommen werden aufgrund des Adblockers.
Ja.
Und jetzt will man irgendwie die Leute motivieren, den Adblocker abzuschalten. Ist das eine schlaue
Sache? Also ich finde das nur fair. Ja?
Den Adblocker abzuschalten?
Also zu sagen, wenn ich da ein Team habe von 50 Leuten und mich bemühe, Inhalte zu schaffen, die qualitativ hochwertig sind, dann muss ich damit auch Geld verdienen, sonst kann ich es nicht. Also du wirst ja schon sehen, die Inhalte, die du heute im Internet findest, das sind alles Sachen, also nicht alles, aber der Prozentsatz der Dinge, die ich in 5 Minuten mit ein bisschen Wischiwaschi erstellen kann und die sehr seicht und oberflächlich sind, ist der absolute Großteil. Ja, und wenn ich Dinge mache wie Geo-Reportagen, wo ich jemanden irgendwo hinschicke, der wochenlang unterwegs ist und Hintergründe recherchiert und so, das kostet Geld und das muss ich mir irgendwie wiederholen. Ne? Jetzt ist vielleicht die Bild nicht... aber das kann sich ja jeder selber überlegen, wie er ein journalistisches Angebot beurteilt und ob er es nutzen will. Und prinzipiell zu sagen, ich mache was und dafür muss jeder, der es liest, seinen Teil beitragen. Diese Denke finde ich absolut in Ordnung.
Okay, die Denke mal dahingestellt, aber glaubst du, dass die Leute das wirklich durchziehen, dass die Leute wirklich, also ich würde meinen Adblocker
deswegen nicht abschalten. Ich hab's
gemacht. Ja.
Du hast es gemacht?
Ja. Also ich
glaube auch bei Bild, weil ich Fußballvideos sehen wollte.
Ich glaube schon. Also ich habe übrigens, also die Diskussion kommt ja immer wieder. Ich habe 2002 ein Buch geschrieben, das hieß Paid Content erfolgreich verkaufen. Und das war genauso die erste Welle, wo die Leute gemerkt haben, okay, wir haben viel Kosten, verdienen kein Geld, lass uns versuchen, die Inhalte zu verkaufen. Und da gab es mehrere Anläufe, es ist erst gescheitert wegen den fehlenden Zahlungsmethoden so, und jetzt sind aber, glaube ich, die Reichweiten und Technologien im Online-Advertising so weit, dass man damit tatsächlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Und ich glaube, wenn du musst es natürlich schaffen, eine gewisse Relevanz zu haben für die Leute, die dich konsumieren. Ne? Also ich lese beispielsweise Zeit und ich finde die Artikel gut, die sind von Leuten, die intelligent sind, die sich Mühe geben, die viele von Dinge von vielen Seiten zu betrachten. Und wenn da jetzt zwischendurch mal eine Werbung ist, ja, so be it. Dann scroll ich halt weiter. Ne? Also so dieses ich weiß nicht, nur weil es Werbung ist, benutze ich es nicht mehr. Das finde ich so ein bisschen so, ja, dann mochtest du das Produkt sowieso nicht wirklich. Ich glaube, die Leute, die das, was sie konsumieren, wirklich mögen, die akzeptieren auch, die haben ja früher auch die Magazine nicht weggeschmissen, wenn da Werbeseiten drin waren.
Ja, also im Endeffekt.
Und dafür haben sie noch bezahlt.
Ja.
Und aber es gibt ja praktisch den zweiten Trend, dass du Werbung hast auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen ja auch immer mehr Zeitungen, dass du dann trotzdem für den Artikel on top noch bezahlst. Dass du dann irgendwas klicken musst, zahlen sie jetzt hier und dann hinterlasse ich praktisch meine Zahlungsdaten und...
Ja, aber also wenn ich, das kann man sich ja dann aussuchen, ne? Also wenn sie jetzt nicht genügend mit Werbung verdienen, ob das jetzt klappt, wenn ich meine Artikel
verstecke... Ich glaube, das klappt bei vielen nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also es hat ja selbst bei Bild mit, also ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber mit Fußball-Content nicht so richtig geklappt, ne? Ich glaube, da ist auch so das Format, was man dafür konsumiert. Also wenn ich jetzt irgendwie schnell mal einen Artikel lesen will, dann zahle ich dafür nicht. Wegen der Kohle vielleicht, aber auch schon, weil es mir einfach zu nervig ist.
Genau, das einzugeben, wo ist die Kreditkarte?
Und so, dass ich so Dinge mit Ruhe und lange, also beispielsweise die Sonntagszeitung, dafür zahlt, du merkst ja auch, Zeitungen gehen alle runter, nur Sonntagszeitungen gehen hoch. Warum? Naja, weil das ist ein völlig anderes Konsumentenformat. Da ziehe ich mir nicht schnell irgendwas rein, sondern ich sitze gemütlich auf dem Sofa, ich habe Zeit, mir sind die Inhalte wichtig, mir ist wichtig, dass da Inspiration
drüber kommt. Die Sonntagszeitung werden
immer... FAZ hat, glaube ich, die hatten noch nie eine höhere Auflage als jetzt.
Ach, krass.
Ja.
Was glaubst du, in dem Bereich, was wird da so demnächst noch so passieren? Glaubst du, da passiert noch einiges? Also gerade im Online-Marketing?
Nee, ich glaube, das war es jetzt.
Also es gibt tatsächlich irgendwelche Sachen, die jetzt gerade irgendwie ganz spannend sind.
Ja, also dieses Thema Daten, Zielgruppen, ne? Dass du was in den Staaten ja schon sehr viel verbreiteter ist, dass deine Nutzungsprofile genutzt werden, um dir Dinge zielgenauer anzubieten. Ne?
Cookies. Das,
Cookies, ja. Genau, aber das auch, das geht ja auch noch weiter, dass Google und Facebook das schon cookie-unabhängig machen können, weil sie es einfach zu deinem Account zuordnen. Also wenn du bei Facebook eingeloggt bist, dann weiß Facebook jede URL, die du besucht hast.
Währenddessen ich eingeloggt bin?
Genau, also wenn du im Browser eingeloggt bist, wenn die Leute dann Facebook, wenn die andere Website Facebook-Script eingebaut hat, also sprich ein Like-Button oder so, dann weiß Facebook, du hast diese Seite besucht. Ja?
Also weiß ich über jede Seite. Ist, ja.
Das sind ja die meisten. Ja,
genau. Selbst YouPorn hat, glaube ich, einen Like-Button.
Und das schönes Beispiel. Ja.
Das kann ich nicht beurteilen, ich war da noch nie.
Nein. Was ist das? Aber selbst Pornoseiten haben mittlerweile Like-Buttons.
Ja, genau.
Also liebe Zuhörer, wenn ihr merkt, ihr bekommt bei Facebook oft diese Werbung.
Nein, Facebook bietet ja keine Erotik-Werbung an. Also da, deswegen für den Sex-Sektor ist das... Die haben ja große Schwierigkeiten im Online-Marketing, weil sie eben auf diese ganzen Technologien nicht zugreifen können.
Ach so. Okay.
Ja, da sind die sehr rigide. Aber also ich glaube erstens das Thema Daten, da steckt viel drin. Also auch dieser B2B-Bereich, also dass ich die Leute wieder erreichen kann, aber dass ich auch zum Beispiel sagen kann, pass mal auf, ich kann beispielsweise Messebesucher, das baue ich jetzt beispielsweise gerade für die Deutsche Messe auf, dass ich Messebesucher segmentieren und wieder erreichen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt irgendein IT-Produkt und ich kann CTOs in Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern online, Facebook und per Video erreichen. Das ist super.
Ja, ja? Okay.
So. Und ich glaube, es ist auch für die Konsumenten super, weil sie zielgerichtetere Werbung. Also Datenschutz finde ich immer dann problematisch, wenn da solche Sachen dranhängen wie Bonität.
Ja.
Dann wird es schwierig. Wenn mir bestimmte Leistungen plötzlich nicht mehr angeboten werden, weil ich in irgendein Profil falle oder ich in irgendein Risikoprofil falle, weil diese Profile können natürlich manipuliert werden und plötzlich können, obwohl ich mir gar nichts zur Schulter haben lassen, kann ich plötzlich in irgendein Segment reinfallen, wo ich Probleme
bekomme. Du kriegst keinen Handyvertrag mehr.
Ja, oder es wechselt, alle Daten liegen bei der Regierung und die Regierung wechselt. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in den Staaten, wenn Donald Trump an die Macht kommt und Zugriff auf alle Daten aller Bürger hat, dann hätte ich gerne so wenig wie möglich da beim Staat.
Ja,
das sind halt dann die Probleme. Das reden immer viele über Werbung. Werbung ist nicht das Problem. Werbung ist viel egal. Die wirklichen Probleme beim Datenschutz liegen woanders.
Das ist auch ganz spannend grundsätzlich. Also die Amis, die haben ja fast alle so eine App, da kannst du einen Credit Score abrufen. Das ist besser als Tinder, ne? Wenn du den richtigen Score auf dem Handy anzeigst. Dann gibt es ja, glaube ich, eine Skala von Rot bis Blau und zwischendurch ist Grün, das ist so der Normalo-Bereich. Das ist dann irgendwo zwischen 80 und 90, so eine Skala von 1 bis 100.
Ja.
So in diesem Blau-Bereich bist du halt so super liquide. Ne? Und wenn du das dann so offen auf dem Tisch liegen lässt, übrigens, das ist mein Credit Score, hast du auf einmal ganz, ganz, ganz viele Freunde.
Ja, da sollte man ein bisschen aufpassen, weil wenn ich jetzt meinen Credit Score berechne und da kommt raus, dass ich das nicht bin, dann wird dieser Anbieter den Cookie sicherlich nutzen, um ihn Shops anzubieten und sagen, bei dem Burschen seid mal lieber vorsichtig. Dem bietet man lieber nur Vorauskasse an.
Stimmt, und technologisch ist es möglich. Das heißt, ich will irgendwas kaufen.
Das ist nicht nur technologisch
möglich, das ist
gängige Praxis.
Ja, aber, ach, ist das wirklich so?
Ja, sicher.
Also
was meinst du, warum die ihren Service kostenlos anbieten können? Was meinst du, wie die sich
hier finanzieren? Warte mal, das ist jetzt neu für mich. Das heißt, ich bin irgendwo in einem Shop bestellen und dann wird mir nur Vorkasse angeboten.
Natürlich, du kannst es gibt Dienstleister, die dann die Bonität desjenigen, der sich gerade im Warenkorb befindet, beurteilen können.
Nein, das ist ja der Hammer. Das schockt mich gerade total.
Ach so.
Das kriegst du immer eine Vorkasse angeboten.
Das tut mir leid, ich mache mir schlecht. Das ist
Paintball.
Also alles, wo die Kohle sofort da ist.
Ja, genau. Also Sofortüberweisung wäre dann Vorauskasse, Paypal und
Kreditkarte kann ich hinterher wieder rufen lassen. Lass Schrift auch.
Stimmt, das wäre dann.
Das wäre dann tatsächlich Vorauskasse.
Ja, soviel zum Thema Gleichberechtigung.
Da steckt halt für Shops unheimlich viel drin. Also ich habe auch schon Shop-Projekte gehabt, wo wirklich Leute bestellt haben, das war Hundefutter. Und naja, wenn ein Hund Futter braucht und du hast keine Kohle, Gott, ich meine, der Hund muss was essen.
Ja.
So, und da hatten wir schon einen hohen Prozentsatz von Leuten, die einfach nicht bezahlt haben.
Ach krass.
Und da reden wir jetzt nicht von 1 oder 2%.
Also die haben bestellt, es wurde ausgeliefert und dann widerrufen.
Ja.
Und dann aber die Ware dann. Ach krass. Das und heißt, wenn man jetzt einen Shop betreibt, dann wäre es am klügsten, die genannten PayPal-Vorauszahlung oder also
nee,
PayPal.
Nee, das nicht. Das ist ja, also ich sag mal, wenn du jetzt viele Leute, die geben, also der Normalfall, jemand hat Geld, dann ist ja für den ja, wenn er gerne mit Kreditkarte bezahlen will und du bietest Kreditkarte nicht an, ist es schlecht, weil der bricht dir vielleicht den Kauf ab, weil er kauft es woanders für denselben Preis, wo er mit Kreditkarte zahlen kann.
Okay, ja.
So, das heißt, und genau dafür sind diese Anbieter, von denen wir eben gesprochen haben, gut, dass sie eben nur den Leuten, bei denen tatsächlich ein Risiko besteht, die Zahlungsmittel einschränken. Und so hast du halt die optimale Lösung von, du bietest den Leuten, die zahlungsfähig sind, alle Zahlungsarten an und die Leute, die einen Risikofaktor haben, bietest du eben nicht alle Zahlungen an.
Krass.
Ja, oder bietest ihnen vielleicht sogar nicht mal mehr einen Kauf an oder so. Ja?
Bei mir war das auch so, wenn ich nicht mehr Kreditkarte zahlen kann, war ich raus bei vielen Shops.
Genau,
ich gesagt habe, naja, PayPal, kein Bock. Und irgendwann hatte ich aber, wo nur PayPal ging und irgendwann musste ich mich dran gewöhnen.
Ja.
Und dann war das eine Option. Und
ja,
jetzt ist mir egal, aber das stimmt. Ich habe genau, viele dann, genau.
Und darauf bauen diese Bonitätsanbieter halt ihr Geschäftsmodell.
Krass.
Dass sie sagen, sie haben dich im Internet markiert und sie können dir in dem Moment sagen, wo du auf der Seite bist, können die dem Shop mitteilen, wie ist der Risikofaktor.
Not bad.
Krass.
Das,
ja, und das ist eben dann auch das Risiko, wenn
genau
du jetzt plötzlich, angenommen, du kommst auf so eine Kreditseite, von der du eben gesprochen hast, Olli, und gibst einfach mal, och, ich gebe jetzt einfach mal Werte ein für einen armen Schlucker und kommt raus so, du bist kurz vor der Insolvenz und dann bist du einen Tag später auf einem Shop und der sagt, ach, das ist doch der Typ, der kurz vor der Insolvenz ist.
Der bietet den Kredit an.
nein, aber dann gibt er dir vielleicht nicht alle Zahlungsarten an oder sagt, okay, sorry, du kannst bei uns nicht kaufen.
Ja, ja.
Und das meinte ich, da fängt das Risiko an.
Genau.
Wenn ich plötzlich durch Algorithmen, die meinen, dich beurteilen zu können, aufgrund der Daten, dich falsch beurteilen. Ja? Ja.
Und ich kenne einen Fall von einer Bekannten von mir, die hat 2000 Euro netto verdient, mit 22 Jahren fest angestellt, alles super, und hat im Hamburger Stadtteil Jenfeld gewohnt und da hat die Schufa sie aufgrund des Stadtteils abgestuft und hat sie keinen Telekom-Handyvertrag bekommen. Hat sie bei Telekom angerufen und gesagt, Entschuldigung, das ist ja... Nein, aufgrund der Schufa-Auskunft können wir ihnen. Und da war, die haben einfach. Die,
ja, ja.
Die hat dann eine Schufa-Auskunft, dann so eine Selbstauskunft verlangt. Und da war der Stadtteil, hat die so unter diese erste, es gibt ja ab 97,5
irgendwie
da drunter. Und da hat die Telekom gesagt: Na, nee, das machen wir nicht.
Ja, ja.
Das ist zu easy.
Genau, und das führt dann zu wirklichen Problemen.
Ja, und die musste wirklich kämpfen. Das hat irgendwie einen Monat gedauert,
bis du noch mit der Prepaid-Karte,
die
im Ausland dann nicht richtig telefonieren kannst oder was weiß ich. Da fangen dann die Probleme an. Ne?
Ja, ich meine, klar, wer nach Jenfeld zieht, muss mit Problemen rechnen. Ne? Aber du kannst ja nicht.
Ja, da ist ganz vielleicht dagegen. Aber naja, ich sag mal, wenn da ohne Handy abends unterwegs zu sein, ne, dass du
ist
zumindest
jetzt
den Notruf wählen kannst.
Ja, oder?
Ach so, ja. Gut,
oder.
Okay.
Liebe Jenfelder Hörer, dieser Podcast ist gratis.
Ja.
Wir brauchen nur eine Stromrechnung.
Hey, gib mir dein iPhone. Ich hab keins, weil ich hier wohne.
Ja.
Mhm.
Nee, aber das sind sehr spannende Themen, aber vielleicht nochmal, ich schließe ja immer gerne einen roten Faden, weil du hattest am Anfang noch gefragt, was du glaubst, was sonst noch so relevant ist.
Ach so, wir haben den schon längst verloren.
Ja gut, aber es schadet ja nicht, ihn mal wieder aufzunehmen. Ne? Also das Thema, an dem du auch viel arbeitest, also Virtual Reality, Augmented Reality, ich glaube, das wird jetzt in der Werbung jetzt noch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren ankommen, weil die Devices noch nicht so richtig verbreitet sind. Aber ich glaube, wenn wir da sind, dass eine hohe Verbreitung da ist und ich dann Informationen wie Profil, Ort und ich kann demjenigen gleich was einblenden und der kann auch gleich die Interaktion durchführen, dann glaube ich, das wird einen riesigen Impact haben auf das Online-Marketing.
Das Geile ist ja wirklich, ich habe ja eine 360-Grad- Werbefläche in alle Richtungen und da, wo gerade der Content abgeht, wo es gerade spannend ist, da ist dann vielleicht gerade nichts. Aber dann drehe ich mich mal um in den, sagen wir momentan, nicht Hotspot-Bereich, drehe mich nach links über die Schulter und auf einmal ist dann ein Werbebanner.
Ja, genau.
Und wenn Sie dieses Werbebanner loswerden sollen, müssen Sie jetzt 3 Euro überweisen.
Ja, aber solche Modelle haben noch nie funktioniert. Also das ist so, ich mache dir eine künstliche Beschränkung, die nicht notwendig wäre und dafür lasst, das ist wie Geiselnahme. Das erzeugt in der Regel sehr negative Emotionen.
Aber es wäre doch cool, wenn irgendwann hast du vielleicht diese Google-Brille, das stelle ich mir gerade vor, du stehst vor einem Shop, hältst irgendwas in die Hand, die Brille erkennt es, ah, der guckt gerade irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein Handy in der Hand und überlege, das neue Handy zu kaufen und dann lege ich es weg und überlege und beim Weggehen wird mir auf einmal ein Angebot
angeboten. Ja, aber das sind, also wenn ich Mehrwert schaffe, also beispielsweise, ich weiß jetzt aus deinem Terminkalender, du willst jetzt aus der City in die Schanze.
Ja.
So. Und ich weiß, du fährst gerne Carsharing, dann kann ich dir, kann ich dir einen Anbieter vorschlagen und kann von dem mir einen Kickback zahlen lassen, dafür, dass ich ihn ausgewählt habe.
Ja,
so, genau. Ne? Das sind, da störe ich nicht und ich verdiene trotzdem Geld damit. Das ist eine Win-Win-Win-Situation.
Ja, genau,
und, und diese Situation muss man suchen und ich glaube, mit VR und AR werden sich da massiv...
Das macht ja Google Maps jetzt auch mit MyTaxi. Ne? Das wäre, als Fahroption gibt es jetzt auch immer MyTaxi.
Genau.
Und wenn ich das praktisch eingeblendet habe beim Display, in meinem Terminator Vision Display, dann, ich nehme jetzt mein Taxi statt.
Ja, genau.
Zack, Provision.
Geil.
Super.
Da können wir, glaube ich, im zweiten Teil, wir kommen gerade in dieses Visionäre. Wo geht's hin? Was passiert in den nächsten 20 Jahren? Und
machen wir gleich weiter, ne?
Dann machen wir gleich weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Und bis zur nächsten Ausgabe.
Tschüss.